Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. In jeder Folge laden wir einen Experten oder eine Expertin ein und machen zuerst mal einen Health-Check. Also, was macht er oder sie eigentlich selbst für die Gesundheit? Dann stellen wir die wichtigsten Fragen zu Körper, Geist und Wohlbefinden. Im Mythencheck nehmen wir Gesundheitsweisheiten unter die Lupe. Was ist Fakt, was ist Fake? Und am Ende bekommen wir ein Rezept verschrieben mit Tipps für die Gesundheit, die wir gleich heute noch umsetzen können.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Stell dir vor, dein Kopf ist voller Gedanken, Sorgen und To-Dos. Du willst zur Ruhe kommen, aber dein inneres Gedankenkarussell dreht sich munter weiter. Kennst du das? Dann bist du hier genau richtig. Denn in dieser Folge sprechen wir über eine kraftvolle Methode, um aus negativen Gedankenspiralen auszusteigen, innere Klarheit zu gewinnen und unser Leben bewusst von innen heraus zu gestalten. Und diese Methode nennt sich Meditation. Dr. Wolf-Dieter Nagel ist nicht nur Arzt, sondern auch Brückenbauer zwischen Medizin, Psychologie und Spiritualität. Er zeigt uns, wie wir unseren Geist von destruktiven Mustern befreien und wie Meditation dabei helfen kann, gelassener, konzentrierter und selbstbewusster zu werden. Darüber schreibt er auch in seinem neuen Buch mit dem Titel »Befreie deinen Geist«. Lieber Dr. Wolf-Dieter Nagel, lieber Wolf-Dieter, vielen Dank, dass ich hier da heute bei dir sein darf im ersten Bezirk gegenüber von der Hauptuniversität. Wunderschön hast du es da.
Danke, danke für die Einladung.
Der Health Check. Frühaufsteher oder Nachteule?
Definitiv Frühaufsteher.
Wie früh?
Naja, also normalerweise so um 6, heute war schon 4:15, dann habe ich auch schon meditiert, aber ja, meistens so um 6 herum.
Dein Lieblingshack für besseren Schlaf?
Untertags schon gut Energie sozusagen abbauen, entweder indem man Sport macht, beziehungsweise die Themen, die einen beschäftigen, nicht so in den Schlaf, in den Abend mitnehmen. Das glaube ich, das zumindest hilft mir das am meisten, wirklich gut zu schlafen.
Körper, Geist und Seele sind?
Eine wunderbare Einheit, wo die Seele in unserer Betrachtung oft ein bisschen so unter den Teppich gekehrt wird, was sehr schade ist, aber es ist ein unglaublich spannendes Gebilde, mit dem ich mich sehr viel beschäftige.
Darüber sprechen wir dann gleich noch. Wenn du Gesundheitsminister wärst, was würdest du sofort ändern?
Puh, das ist wirklich schwierig, weil es, glaube ich, sehr große Herausforderungen gibt. Das Hauptwünschenswerte wäre, dass wir einfach alle mehr Zeit haben. Dass wir als Behandelnde mehr Zeit haben für unsere Patienten. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum so viele mit der Medizin unzufrieden sind. Aus meiner Sicht zu Unrecht, weil die Medizin ist an und für sich großartig mit all ihren Möglichkeiten. Aber das System, in dem die Medizin stattfindet, wo so wenig Zeit ist, unter dem leiden Behandelnde wie Patienten. Wenn wir das irgendwie schaffen können, das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
Das heißt, braucht man gleich mal ein bisschen Budget, oder? Dass wir das zustande bringen.
Muss man sagen, ja.
Welche kleine Gewohnheit hat dein Leben nachhaltig verbessert?
Definitiv die Gewohnheit, immer zu schauen, den Fokus auf das Positive zu richten, auf das, wofür ich dankbar bin, auf das Wünschenswerte, das hat mein Leben nachhaltig sehr, sehr positiv geprägt.
Jetzt hast du es vorhin schon verraten. Ich wollte dich eigentlich fragen, hast du heute schon meditiert? Ja, hast du ganz bald in der Früh. Das heißt, ist es bei dir so ein Ritual, immer gleich am Morgen zu meditieren?
Genau, das habe ich mir so zur Gewohnheit gemacht, in der Früh meistens so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde zu meditieren. Dann mache ich noch ein paar so Körperübungen, die man beim gewissen Alter machen sollte, finde ich, zumindest in meinem Fall. Und ja, das ist so mein tägliches Ritual und das hilft mir schon sehr, mich auf den Tag einzustellen und das ist für mich einfach die beste Zeit, weil ich eben auch ein, wie sagt man, ein früher Vogel bin, also keine Eule, sondern genau. Und das sind die Morgenstunden für mich die besten.
Das heißt, man kann sagen, du meditierst täglich oder fast täglich.
Ja, ich würde mal sagen an 300 Tagen im Jahr, so ungefähr, ja. Immer ist es auch nicht, schafft man auch nicht immer, aber genau.
Der beste Start in den Morgen sozusagen, wenn man es dann kann, weil jeder, der es schon mal probiert hat, hat wahrscheinlich auch schon mal aufgegeben, weil so einfach ist es ja gar nicht. Du schreibst in einem Buch, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren.
Mhm.
Du hast es auch schon mal mit Tennisspielen verglichen. Das heißt, kann man das tatsächlich, kann das jeder lernen oder braucht man dazu ein Talent?
Nein, also meditieren kann man auf jeden Fall lernen, muss man auch lernen, muss man trainieren, also müssen tut man gar nichts, aber man muss es trainieren, wenn man seine eigene Aufmerksamkeit sozusagen oder seinen Geist im Griff haben möchte, dann ist Meditation, finde ich, eines der wesentlichsten Werkzeuge, wie man das lernen kann. Sprich, wie man lernen kann, mit eigenen Gedanken gut umzugehen, sozusagen belastende Gedanken auch ziehen zu lassen, bewusst positive Gedanken zu fördern. Das ist schon ein Training und das hat sehr viel mit unserer Aufmerksamkeit zu tun. Wo sind wir mit unserer Aufmerksamkeit? Und die Aufmerksamkeit zu lenken ist wirklich nicht einfach. Also jeder, der schon mal meditiert hat, kennt das. Das heißt, das Wesen der Meditation ist ja die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Atmung zu lenken und mit der Aufmerksamkeit auch dort zu bleiben. Und jeder, der das macht, wird merken, dass innerhalb von Sekunden die Aufmerksamkeit wieder abdriftet und da die Aufmerksamkeit wieder zurück, dass das Abdriften zunächst einmal zu erkennen und dann die Aufmerksamkeit wieder zurückzubringen, das ist wirklich gar nicht so einfach. Wenn man da aber dabei bleibt und das trainiert, dann wird der Geist immer ruhiger und es fällt uns immer leichter, die eigene Aufmerksamkeit zielgerichtet sozusagen, ja, auch auf die Dinge zu lenken, die eben schön sind im Leben und die gut sind und auch auf Gedanken, die uns weiterbringen, aber das ist wirklich ein Training, ja.
Erinnerst du dich an deine erste oder deine ersten Meditationen und wann war für dich klar, dass das mehr ist als einfach nur da sitzen und nichts tun, sondern auch in Richtung Selbstheilung gehen kann, in Richtung Gesundheit?
Ja, ich beginne vielleicht genau mit dem, weil das war nämlich mein Einstieg. Ja. Also ich habe immer auch schon im Studium nach Werkzeugen gesucht, wie wir Menschen unser Potenzial, unser geistiges Potenzial aktivieren können, um für unsere Gesundheit Positives zu bewirken. Und jeder, der sich mit dem Thema Selbstheilung beschäftigt, kommt früher oder später zur Meditation. Und das hat mich sehr fasziniert. Zunächst einmal die Theorie dahinter, dann habe ich selbst begonnen zu meditieren und du hast mich gefragt, wie es mir damit gegangen ist. Na, gar nicht einfach am Anfang, ja. Ich habe auch begonnen zu meditieren, weil ich selbst so eine Lebenskrise hatte, auch mit mir selbst, auch mit dem Studium. Das heißt, in einer Zeit, wo sehr viele Sorgen oder auch ängstliche Gedanken da waren, habe ich eben nach Mitteln und Wegen gesucht, diese negativen Gedanken wieder zu reduzieren und habe das über die Meditation versucht. Und da waren natürlich dann aber auch sehr viele negative Gedanken. Also wenn man beim Meditieren den Blick nach innen lenkt auf den eigenen Geist, dann konfrontiert man sich natürlich auch mit diesen Gedanken und Emotionen. Und das war am Anfang schon durchaus herausfordernd. Und ich habe dann aber gesehen, dass ich mehr und mehr die Fähigkeit entwickle, diese Gedanken auch zu managen. Und das hat mich dann schon relativ schnell überzeugt. Und ich glaube, ich war ehrgeizig genug, dran zu bleiben und auch mit Frustrationen, die beim Meditieren immer wieder auftauchen, Unruhezuständen, da dran zu bleiben. Und ich bin mir wirklich sehr dankbar dafür und kann das nur, ja, eigentlich jedem empfehlen.
Gibt es jetzt auch noch Meditationen, wo du dir ein bisschen schwerer tust als ein anderes Mal oder funktioniert es jetzt immer gleich?
Ja, selbstverständlich. Nein, es ist wirklich jeden Tag anders. Und meine Erfahrung ist aber gerade an Tagen, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich wenig fokussiert und man muss sich wirklich anstrengen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich disziplinieren, immer wieder mit der Aufmerksamkeit zurückzukehren, wo man vielleicht nach der Meditation so das Gefühl hatte, also das ist mir heute ganz schwer gelungen, das sind oft die besten oder wichtigsten Meditationen, weil man noch härter sozusagen trainieren muss, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und oft ist es dann am nächsten Tag, geht es dann viel leichter.
Apropos Geist, befreie deinen Geist ist der Titel deines Buches. Warum und wovon müssen wir denn unseren Geist befreien?
Also meine Beobachtung ist, dass wir Menschen sehr häufig Muster in uns haben, Gedankenmuster, Glaubenssätze, die uns irgendwie daran hindern, unser Leben so voller, eigentlich mit Freude und Begeisterung zu gestalten. Ich glaube, wenn man so Kinder anschaut, ja, wie begeisterungsfähig und leidenschaftlich die Welt erkunden, dann sieht man, wer wir eigentlich sein könnten, wenn wir diese kindliche Leichtigkeit haben, wo uns nicht irgendwelche Glaubenssätze, innere Regeln blockieren. Und ich glaube, dass wir, oder ist auch meine Erfahrung, wenn wir mal den eigenen Geist durchforsten und einmal schauen, was sind denn da so für Denkmuster, die uns eigentlich hindern daran, im Leben die Dinge zu tun, nach denen wir uns sehnen oder nach denen, für die wir uns begeistern. Und diese Glaubenssätze beginnen zu wandeln. Dann, und das können wir können die Art und Weise zu denken unser Leben lang verändern, weil unser Gehirn neuroplastisch ist. Das heißt, unsere Netzwerke können sich immer wieder neu verdrahten. Das heißt, wir können die Art zu denken und uns zu verhalten unser Leben lang verändern. Und wenn wir dieses Denken anpassen an das, was wir in unserem Herzen spüren, sozusagen, wohin uns unser Herz rät, dann bringen wir mehr und mehr Herz und Verstand auf eine Linie, sozusagen. Und das ist letztlich das, worum es nach meinem Empfinden beim Meditieren geht, dass wir belastende, uns lähmende Gedanken und Glaubenssätze wandeln, uns davon lösen, sie verändern, um wieder mehr diese Stimme des Herzens sozusagen vorangehen zu lassen.
Du beschreibst es so gut, Meditation trainiert den präfrontalen Kortex, den, wie du sagst, CEO des Gehirns. Mhm. Was passiert denn da genau im Kopf, wenn wir meditieren?
Naja, also dieser präfrontale Kortex, das ist der vorderste Stirnbereich des Gehirns und dort sitzen diese Gehirnareale, die letztlich einerseits unsere Aufmerksamkeit steuern, aber die uns auch helfen, unsere emotionalen Impulse zu kontrollieren. Man sagt, da sitzt immer so ein bisschen der Sitz der Persönlichkeit. Und das ist ein wesentlicher Gehirnbereich, der uns auch von vielen anderen Artgenossen, auch von den Affen zum Beispiel, unterscheidet, wo man sehen kann, die haben eigentlich ihre Emotionen nicht wirklich im Griff oder ihre Aufmerksamkeit wird ständig gelenkt von dem, was im Außen passiert. Und wir Menschen haben da aber ein wesentliches Gehirnareal, dass, wenn wir das trainieren, es uns viel besser hilft, sowohl unsere Aufmerksamkeit zu lenken, als auch unsere Gedanken und Impulse besser zu steuern. Und diese Gehirnareale werden beim Meditieren stärker, leuchten sozusagen auf und werden gekräftigt. Also es ist wie ein Muskeltraining sozusagen. Meditation ist ein Muskeltraining für diese Gehirnareale. Und je stärker die sind, umso besser können wir unseren Geist kontrollieren und steuern. Kontrollieren klingt jetzt so zwangsneurotisch, ja, aber wir können besser mit ihm umgehen, ja. Und mit Sorgen und Ängsten, die ja immer wieder kommen. Ja, ich glaube auch gerade, dass das gegenwärtige globale, das Weltgeschehen, geopolitische Dinge bis hin zum Klimawandel sind ja große Einladungen für negative Gedanken, Sorgen und Ängste. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Und wie können wir uns wieder aus diesen Ängsten lösen, um wieder zu uns zu kommen und den Blick wieder auf konstruktive Gedanken zu lenken? Und das sind diese Gehirnareale in diesem Stirnlappenbereich, in dem präfrontalen Kortex, die uns diese Steuerung ermöglichen. Und die werden einfach dadurch gestärkt, wenn wir zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken, was wir beim Meditieren machen. Und wenn die Aufmerksamkeit abdriftet, dann bringen wir die Aufmerksamkeit wieder zurück. Und jedes Mal, wenn wir das tun, wird dieser Stirnlappenbereich stärker.
Also das heißt, Meditieren kann dazu helfen, dass wir uns von den Affen mehr und mehr unterscheiden.
Das stimmt, ja.
Okay. Für dich war ja immer klar, du möchtest Arzt werden, schon als kleiner Junge. Dann hast du zu studieren begonnen und dann hast du aber zwischendurch einmal aufgehört. Und erst, kommt gleich am Anfang des Buches und ist super schön beschrieben, nachdem du die Geschichte einer jungen Sportlerin erfahren hast, hast du dein Studium wieder aufgenommen und dann auch beendet. Was war das für eine Geschichte? Warum hat die dich dann dazu gebracht, doch Arzt zu werden?
Naja, da möchte ich vielleicht kurz vorgreifen. Der Grund, warum ich aufgehört habe, also es war wirklich so mein Lebenstraum, immer Arzt zu sein. Und ich habe auch das Studium, mich hat das total fasziniert, wie wir die Anatomie gelernt haben, die Physiologie, die ganze Chemie dahinter, alle diese Dinge. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass wir im Studium dann uns aber mehr und mehr auf die Krankheiten und auf die Pathologien fokussiert haben und immer nur den Körper in den Fokus gerückt haben. Und was bei mir dabei verloren gegangen ist, war eben so dieser Zugang zu diesem Potenzial, das in unserem Geist innewohnt, in unserem Bewusstsein, in unserem Unterbewusstsein, in den Gedanken und Emotionen. Das hat in der Medizin überhaupt keine Rolle gespielt und ich habe das immer anders wahrgenommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Gedanken und Emotionen eine wesentliche Rolle spielen, auch bei der Entstehung von Krankheiten, aber auch bei der Genesung von Krankheiten. Und ich habe mich aber dann in dieser Art von Reparaturmedizin überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und habe dann nach langem Ringen mit mir selbst mein Studium beendet und bin dann in die Gastronomie gegangen, habe dann gekellnert und so weiter. Und da habe ich dann diese in meinem gleichaltrigen, also im gleichen Alter befindlichen Frau kennengelernt, die eine professionelle Downhill-Mountainbike-Fahrerin war und jetzt wieder ist. Damals auch war, aber sie hatte da gerade eine Verletzung hinter sich, wo sie gestürzt ist. Und im Rahmen dieses Sturzes hat sie sich fast den gesamten linken Arm wie abgerissen. Also da waren Muskeln durchtrennt, Nerven durchtrennt. Und die Chirurgen konnten das auch nicht vollständig reparieren. Auch nach den Operationen war der Arm vollkommen gelähmt. Und die Prognose damals war von den Ärzten, dass sie ihren Arm wohl nie wieder wird bewegen können. Und sie wollte aber diese Hiobsbotschaft nicht annehmen, ist dann, glaube ich, zu einem fünften Spezialisten noch gegangen, der letztlich zu ihr gesagt hat, ich glaube, dass alles möglich ist, wenn du hart an dieser Rehabilitation arbeitest und wenn du wirklich deinen Geist darauf ausrichtest. Und das hat sie dann getan und hat ein Jahr lang intensiv Physiotherapie gemacht und hatte nur diesen Gedanken im Kopf, ich werde wieder Downhill fahren, ich werde meinen Sport wieder machen, für mich gibt es keine andere Option. Und nach einem Jahr hat sie wieder ihren Arm vollständig bewegen können, hat wieder richtig trainiert und fährt jetzt nach wie vor Rennen. Ja. Und sie ist, wie gesagt, der Arm ist wieder vollkommen gesund geworden. Und wie ich diese Geschichte von ihr gehört habe, da ist so mein tiefsitzender Glauben an die Macht des Geistes wieder sozusagen wieder erweckt worden. Und ich habe einfach diesen Wunsch in mir verspürt, dass ich auch einer von jenen Ärzten sein möchte, die an dieses unermessliche Potenzial glauben und Menschen helfen, dieses Potenzial auch zu entwickeln, zu finden und zu aktivieren, um wieder wirklich gesund zu werden. Und ich glaube, dass wir da im Geiste ein viel höheres Potenzial haben, als wir üblicherweise in der Medizin anzapfen.
Jetzt veranschaue ich diese Geschichte wahrscheinlich so ein bisschen auch die Statistik, die ersten vier Ärzte haben aber noch gar nichts von Geist und Seele wissen wollen sozusagen. Und erst der fünfte. Es gibt eben nach wie vor viele Ärzte, die quasi den Körper isoliert entlang von Organen oder Fachgebieten betrachten. Fehlt da was im Medizinstudium oder was bräuchte es, damit es mehr Ärzte wie dich oder eben auch wie diesen einen Arzt, der der jungen Sportlerin so Mut gemacht hat, gibt?
Ja, ich glaube, dass der Fokus im Studium natürlich also sehr eben auf dem Körper ruht und das hat natürlich auch seine Berechtigung, ja. Und die Reparaturmedizin ist ja gerade auch in der Akutmedizin zum Beispiel für mich auch völlig alternativlos und wunderbar, dass man sie da hat. Und man kann auch nicht immer alles lernen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man würde wirklich das gesamte Menschsein studieren, ja, die Humanmedizin, dann da ist ja ganz viel dabei, dann bräuchte man eigentlich ein abgeschlossenes Psychologiestudium und Medizin. Natürlich muss der Fokus auf einem speziellen Gebiet ruhen. Was wir mittlerweile aber schon haben, dass die Psychologie schon noch mehr Einzug gefunden hat in das Medizinstudium heutzutage. Und gerade, ich meine, ich unterrichte auch für die Akademie für psychotherapeutische Medizin, gibt es Ausbildungsstätten in Österreich, die viele Ärzte österreichweit ausbilden in Psychosomatik, in psychotherapeutischer Medizin. Also diese Verzahnung findet zum Glück mehr und mehr statt und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich und fühle mich da auch sehr dankbar, da auch mitwirken zu dürfen.
Im Kapitel Krise als Chance deutest du an, dass schwierige Zeiten insbesondere Wachstumsmöglichkeiten bieten? Wie können wir denn in Krisenzeiten Meditation nutzen?
Naja, ich denke, dass wenn wir eine äußere oder innere Krise erleben, was dann erlebt der Geist immer eine Krise. Also wenn wir im Außen etwas, was uns sehr belastet, erleben oder einfach wir uns das Leben selbst vermiesen mit negativen Gedanken und Emotionen, dann erlebt letztlich der Geist eine Krise. Und wenn der Geist eine Krise erlebt, dann haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können den Geist dämpfen. Das geht relativ gut mit Alkohol, vielleicht auch Drogen und anderen Dingen. Das braucht doch nicht sehr viel Energie, um den Geist einmal zu dämpfen und runterzufahren. Aber es ist uns ja völlig klar, dass wir mit solchen Methoden über die Zeit immer mehr Lebensenergie verlieren. Wenn wir den Geist also nicht dämpfen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, den Geist zu kultivieren und zu trainieren. um diese geistige Krise eben in eine, naja, in eine positive Entwicklung zu lenken. Das braucht ein bisschen einen Energieeinsatz. Das kann man zum Beispiel durchs Meditieren machen. Das macht man ja beim Meditieren. Wir schulen unseren Geist, wir setzen uns auseinander mit negativen Gedanken und Emotionen und lernen uns davon zu lösen. Und ja, das braucht ein bisschen einen Energieaufwand. Das ist wirklich, wie gesagt, ein Training, wo wir mit der Zeit aber immer mehr Energie wieder zurückbekommen, weil es uns immer leichter fällt, mit diesen äußeren und inneren Krisen noch umzugehen, dass wir wieder gelassener werden. Das ist letztlich so ein Endprodukt auch der Meditation, dass wir lernen, diese Up and Downs des Lebens, ja, wahrzunehmen, auch sein zu lassen und trotzdem unseren eigenen Handlungsspielraum innerhalb dieser Krisen ganz bewusst wahrzunehmen und die Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Also sehr häufig erleben wir ja in Krisen ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und das ist etwas, was wir durch Meditation irrsinnig gut wandeln können. Dass wir sehen, dass wir auch unseren eigenen Gedanken und Gefühlen nicht ohnmächtig sind und auch den äußeren Dingen nicht, dass es immer irgendetwas gibt, was wir tun können. Und manchmal sei es nur die Bewertung, den Umgang mit dem, was da gerade geschieht.
Und wenn wir das wieder am Beispiel dieser jungen Sportlerin uns anschauen, das heißt, also so eine Krise, das ist ja wirklich eine sehr, sehr große Krise, wenn dir gesagt wird, das ist entweder eine Krankheit ist nicht heilbar oder du kannst nie wieder deinen Sport, der dir alles bedeutet, ausüben. Was genau, also das wird ja nicht von einem Tag auf den anderen passieren,
ja,
dass man da
Kampf, ja.
Das, genau den Glauben daran wieder gewinnt. Was braucht es da, damit man dann wirklich etwas bewegen kann mit Meditation?
Also ich glaube, zunächst einmal braucht es die Fähigkeit von diesen Frustrationen oder Ohnmacht oder der Angst, die mit so einer Diagnose einhergeht, sich immer wieder zu lösen. Und da sind wir mitten im Thema. Und die Aufmerksamkeit aus diesem Strudel dieser negativen Gedanken zu lösen und auf ein visionäres Zukunftsbild zu lenken. Das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, okay, für mich gibt's nur diese Option, ich werde wieder gesund. Sie hat sich selbst gesehen, wie sie wieder Rennen fährt, wie der Arm wieder vollständig gesund wird. Und sie war bereit, alles dafür zu tun, auch physisch durch körperliches Training, aber auch geistig an dieser Vision dran zu bleiben. Das heißt, sie hat sich letztlich immer wieder aus diesen Hiobsbotschaften gelöst und natürlich auf den eigenen Ängsten, die dabei entstehen, und sich entschieden, ihren Fokus immer wieder auf das Lösungsbild sozusagen zu fokussieren. Und somit hat sie gelernt, ihre innere Energie sozusagen zu verwalten und zu steuern und da dran zu bleiben. Und was es dafür braucht, finde ich, ist schon noch ein Bild, wo die Reise hingehen soll. Ein Bild, das uns begeistert, ein Bild, das uns zieht. Sozusagen eine Vision, die uns emotional anspricht, wo wir innerlich spüren, wenn ich daran denke, dass ich dort und dort sein werde, das zieht mich durch diese Krise durch und gibt mir den Halt. Und das ist letztlich ja auch was, eine Hauptbotschaft, die uns Viktor Frankl mitgegeben hat, der jahrelang im Konzentrationslager war, dass dieses Bild, wenn er eines Tages da wieder heraus sein wird, das hat ihn durch diese furchtbare Krise gezogen. Er hat quasi die Aufmerksamkeit aus dem Status quo, aus der Ist-Situation immer wieder herausgelöst und sich bewusst mit einer wünschenswerten Zukunft verbunden. Wenn wir so an die Zukunft denken, dann kann uns das helfen. Ich möchte aber dazu aber was sagen, weil das kann man auch falsch verstehen, weil viele Menschen leiden ja genau darunter, dass sie mit der Aufmerksamkeit nicht im Hier und Jetzt sind, sondern dass sie immer nur an die Zukunft denken und die ist ja sehr häufig mit Sorgen und mit Ängsten besetzt, ja, so Worst-Case-Szenarien. Dann kann das Zukunftsdenken natürlich sich negativ auswirken. Da ist dann immer die Empfehlung, geh mit deiner Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt und schau auf die Dinge, für die du jetzt dankbar bist. Das heißt, das ist so die Kunst, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, zu den Dingen, die gerade gut laufen, aber sie aus den Dingen zu lösen, die vielleicht gerade nicht gut sind und aus denen aber ein wünschenswertes Zukunftsbild zu erschaffen und sich damit zu verbinden.
Wenn du Menschen begleitest, hast du da auch Geschichten, wo du sagst, boah, das hat die wirklich durch Meditation, durch Achtsamkeit viel, viel weitergebracht?
Ja, ich hab viele Menschen in meiner Praxis, die eben zu mir kommen mit Gedankenkreisen, wo sie das Gefühl haben, sie sind so in einer tiefen Krise und kommen da nicht raus, wo man dann mit Atemübungen ihnen helfen kann oder wo sie dann lernen, die Aufmerksamkeit eben immer wieder herauszuholen aus diesen Gedanken und sich immer wieder die Frage zu stellen, was tut mir jetzt gut? Es geht ja wirklich darum, dass wir in Kontakt treten mit unseren inneren Bedürfnissen, sozusagen mit uns selbst wieder Kontakt aufnehmen und dann beginnen, sich auch nach diesen Bedürfnissen zu richten, wieder gut für sich selbst zu sorgen. Und da habe ich natürlich viele Patienten, die damit Probleme haben, Herausforderungen erleben und wie ihnen die Meditation hilft, da wieder zur Ruhe zu kommen, diese Sorgen und Gedanken zu lösen und wieder zu sich zu kommen. Ja.
Was kann denn passieren, wenn wir unseren Geist nicht befreien von all diesen Ängsten, Sorgen, Gedanken, die da wie ein Karussell in uns herumwirbeln? Was kann dann im Körper so vor sich gehen?
Naja, das, was ja sehr häufig passiert, ist, dass wir uns eben in negativen Gedanken und Emotionen verlieren und die können definitiv in uns Stress erzeugen. Das zeigt auch die Psychoneuroimmunologie, also die Erforschung von Körper und Geist auf wissenschaftlicher Ebene, dass Ängste, die wir haben, Stresshormone im Gehirn ausschüttet, die auch sogar unser Immunsystem aus der Balance bringen. Da gibt es wunderbare Erkenntnisse, wie zum Beispiel hohe Stresspegel über viele Wochen und Monate zum Beispiel die Wundheilung deutlich reduzieren, sogar die Krebszellbekämpfung herunterfahren, auch die virale Bekämpfung, Viruserkrankungen schlechter besiegen können. Und genauso ist es bei chronischem Stress, dass es hier zu einer anderen Art von Dysbalancen im Immunsystem kommt. Also unsere Gedanken und Emotionen haben definitiv eine Auswirkung auf unsere Gesundheit. Und wenn wir uns in negativen Gedanken und Emotionen verlieren, dann erhöhen wir auch den Stresspegel im Körper und die Folgen sind nicht nur fürs Immunsystem. Es kommt in der Regel zu einem erhöhten Blutdruck, die Verdauung leidet meistens darunter. Also da gibt es viele, viele Auswirkungen auch auf den Körper.
Ich glaube, jetzt will jeder zum Meditieren beginnen. Deshalb jetzt noch die Frage, birgt Meditieren auch irgendwelche Risiken?
Naja, das Risiko kann natürlich sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken, auf den eigenen Geist, dass dann diese Gedanken oder Emotionen gerade am Anfang vielleicht sogar noch intensiver wahrgenommen werden. Und wenn wir da zum Beispiel dann alleine sind, dann kann das mitunter am Anfang sogar das Gefühl erzeugen, ich bin ja tatsächlich machtlos meinen Gedanken und Gefühlen gegenüber. Und da ist es gut, das vielleicht mal in Begleitung zu machen. Entweder mit einem Therapeuten dann diese Erfahrungen abzusprechen oder mit einem Meditationslehrer. Weil es eben so sein kann, gerade wenn man nicht trainiert ist sozusagen, dass diese magnetische Sogwirkung der Gedanken einen dann so in den Bann zieht, dass man dann eigentlich diese Ruhe durch die Meditation gar nicht findet. Das kann am Anfang sein.
Jetzt hast du schon ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse vom Meditieren angeführt. Gibt es noch irgendwelche, die dich ganz besonders überrascht haben?
Naja, mich hat zum Beispiel auch überrascht, dass wir durch spezielle Atemübungen sogar unser Herzschlagmuster verändern können und sogar eine Balance in unserem autonomen Nervensystem erzeugen können. Und was mich schon überrascht, ist, wie mannigfaltig auch die Auswirkungen auf unser Gehirn sind. Also, dass wir ganze Gehirnareale durch Meditieren aktivieren können, andere ausschalten. Eine Erkenntnis, die für mich sehr, sehr spannend war, hat auch die Meditationsforschung zutage getreten, dass unser Gehirn ja eine unglaubliche Energiemenge verbraucht. Unser Gehirn verbraucht 20% unserer gesamten Körperenergie, obwohl es nur ungefähr 1,5 Kilo ausmacht, also 2% etwa unseres Körpergewichts. Und die Wissenschaftler wollten herausfinden, was denn unser Gehirn eigentlich den ganzen Tag macht. Und da war ja die Idee, wenn wir zum Beispiel anstrengende Aufgaben, sagen wir Rechenaufgaben lösen, dann müsste doch der Energieverbrauch steigen und wenn wir uns entspannen, dann sollte der Energieverbrauch im Gehirn eigentlich sinken. Und jetzt hat man dann Menschen in diese sogenannte Röhre gelegt, in diesen Funktions-MRTs, wie sie heißen, um die Gehirnaktivität zu untersuchen. Denen hat man dann solche Rechenaufgaben gegeben und dann hat man ihnen gesagt, und jetzt entspannen sie, machen sie einfach nichts. Und interessanterweise hat sich sowohl bei den Rechenaufgaben wie in der Entspannung der Energieverbrauch im Gehirn überhaupt nicht verändert. Und dann haben die Wissenschaftler sich gefragt, ja, was passiert denn da eigentlich? Haben genauer hingesehen und haben herausgefunden, dass in dem Moment, wo wir nicht eine bestimmte Aufgabe lösen, wo wir uns also nicht vollkommen auf eine Sache fokussieren, sondern die Gedanken schweifen lassen, wie bei der Entspannung, dass dann ein Gehirnareal aktiv wird, das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk. Das heißt, ein Netzwerk beginnt dann zu leuchten, wenn wir uns nicht auf eine Sache fokussieren und dann beginnen diese ganzen Gedanken über uns selbst zu fließen. Das heißt, man hat gesehen, es gibt im Gehirn so was wie ein, dieses Gedankenkarussell gibt es auch wirklich im Gehirn in Form eines Netzwerks. Das bedeutet aber auch, das hat man gesehen, wenn wir uns voll mit unserer Aufmerksamkeit einer Sache widmen, einer ganz bestimmten Sache, dann schaltet sich dieses Gedankenkarussell ab. Und das ist der Grund, warum man auch beim Meditieren, wenn man sich nur auf den Atem fokussiert, die Gedanken abschalten kann. Also diese Gedanken, die sich immer nur um unsere Zukunft oder Vergangenheit drehen.
Es gibt ja verschiedene Meditationstechniken. Auf welche setzt du?
Ich habe da irgendwie so einen Methodenmix mir irgendwie mittlerweile angearbeitet sozusagen. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass eben unterschiedliche Meditationsformen unterschiedliche Bewusstseinszustände erzeugen. Diese Meditationen sind auch alle in dem Buch beschrieben. Und was sie erzeugen und wie man sie auch gut miteinander kombinieren kann. Also zum Beispiel kann man durch Meditationen, wo man sich nur auf, beispielsweise sagen wir mal, bleiben wir beim Atem, nur auf den Atem fokussiert, mit jedem Detail, dann steigert man die eigene Konzentrationskraft. Wenn man jetzt die Aufmerksamkeit vollkommen öffnet, um einfach wahrzunehmen, was gerade auftaucht, an Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen, Geräuschen, dann öffnet man sozusagen die Aufmerksamkeit und trainiert einen Bewusstseinszustand, den man das offene Gewahrsein nennt, wo man Dinge einfach kommen und gehen lässt, ohne auf sie zu reagieren. Und die Folge daraus ist eine zunehmende Gelassenheit, die man dann wahrnehmen kann. Also man kann die Konzentrationskraft fördern, die Gelassenheit fördern, man kann ganz bewusst positive Emotionen erzeugen, wenn man die Aufmerksamkeit auf schöne innere Bilder lenkt und so weiter. Und ich mache meistens so einen Methodenmix.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt. Meditation kann Medikamente oder Psychotherapie ersetzen.
Ich würde sagen, es kann es optimal ergänzen. Und wenn durch Meditation dann zum Beispiel durch zunehmende Ruhe man ein Blutdruckmittel weniger braucht, weil der Blutdruck sinkt, dann in manchen Fällen sogar auch ersetzen, ja.
Ich muss meinen Kopf vollkommen leer machen, um richtig zu meditieren.
Nein, wenn ich auch vorher gesagt habe, dass man stoppt die Gedanken, das ist gar nicht das Wesen eigentlich der Meditation. Es geht darum, Gedanken zu erkennen, dass die Aufmerksamkeit sich in dem Gedankenstrom verfängt und die Aufmerksamkeit wieder herauszuziehen. Das ist letztlich das Training. Das heißt, wir erkennen die Gedanken bewusst und lösen uns wieder davon. Das heißt, die Gedanken dürfen da sein, sie dürfen aber auch wieder vorüberziehen.
Langzeitmeditation verbessert nachweislich die Gamma-Wellenaktivität im Gehirn, was immer das jetzt ist, die mit höheren kognitiven Funktionen einschließlich Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Lernfähigkeit verbunden ist.
Das stimmt, ja. Also Gamma-Wellen sind eine faszinierende Aktivität, ein faszinierendes Aktivitätsmuster im Gehirn, das mit so tiefgreifenden Aha-Momenten immer wieder assoziiert ist und die werden mehr, wenn man wirklich Langzeit meditiert, ja.
Was heißt Langzeitmedizin?
Och, also man hat zum Beispiel gesehen, dass wahre Meditationsmeister, die über 12.000 Meditationsstunden in ihrem Leben gesammelt haben, hauptsächlich in ihrem Gehirn nur noch Gammawellen erzeugen. Aber das sind Menschen, die haben, manche von denen haben sogenannte 3-Jahres-Retreats hinter sich. Das heißt, die tun 3 Jahre nichts anderes wie meditieren. Das ist natürlich jetzt für uns im Alltag, wirkt nicht sehr brauchbar. Aber man kann schon sehen, auch wenn wir jeden Tag nur 20 Minuten meditieren, sehen wir definitiv immer zunehmende positive Effekte auf unser Gehirn. Auch wenn wir vielleicht dann nicht nur Gammawellen produzieren, aber.
Bei älteren Menschen kann Meditation den kognitiven Abbau verlangsamen und sogar Teile des Gehirns, die normalerweise mit dem Alter schrumpfen, erhalten oder vergrößern.
Ja, das stimmt definitiv. Also wir sehen in der Regel die ersten Alterungsprozesse im Gehirn so ab dem 50. Lebensjahr. Und was man sehen kann, ist, wenn Menschen wirklich regelmäßig meditieren, das heißt fast täglich, sieht man, dass die Zell- oder die Gehirnalterung ab dem 50. Lebensjahr um 2,5 Monate pro Jahr weniger voranschreitet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Alter von 55 ein Gehirn von einem 54-Jährigen haben und im Alter von 60 das Gehirn von einem 58-Jährigen und so weiter. Und das klingt nun mal nicht viel, aber über die Summe gerechnet, auf die vielen Jahre ist es schon eine deutliche Verlangsamung der Gehirnalterung. Ja.
Zum Schluss bitte ich dich noch um dein sogenanntes Rezept. Bitte gib uns etwas mit, was wir heute gleich noch umsetzen können. Entweder eine kleine Meditation oder irgendeinen Tipp, wie man überhaupt zum Meditieren starten kann.
Das Rezept.
Also ich finde, eine ganz einfache und sehr effektive Meditationsform ist die sogenannte Kohärenzatmung. Was macht man dabei? Man fokussiert seine Aufmerksamkeit nur auf den Atem, schließt den Mund, atmet nur durch die Nase und in den Bauch hinein, und zwar 5 Sekunden ein und dann 5 Sekunden aus. Und dabei versucht man wirklich ganz, ganz gleichmäßig zu atmen. Das bedeutet, vom Beginn der Einatmung bis zum Ende der Einatmung den gleichen Atemfluss aufrechterhalten, den Wendepunkt der Atmung bewusst wahrzunehmen und dann wieder auszuatmen. Ganz gleichmäßig, langsam und ruhig, durch die Nase, in den Bauch, ganz fokussiert. Und wenn man das macht, dann sieht man, wenn man dabei zum Beispiel das Herzschlagmuster misst, dass auch der Herzschlag beginnt sich zu harmonisieren und sich unterschiedliche Körperrhythmen im Körper beginnen aufeinander einzuschwingen. Also das ist ein Zustand, den man eben Kohärenz nennt. Das ist ein Zustand, den wir normalerweise nur in den Tiefschlafphasen erleben, wo es zu einer maximalen Regeneration im Körper kommt. Und wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf die Atmung lenken, dann kommt der Geist vollkommen zur Ruhe. Erkenntnisse haben gezeigt, dass wir nur ungefähr 5 Aspekte des gegenwärtigen Moments in unserem Gewahrsein halten können. So, wenn du jetzt dich auf 5 Dinge deiner Atmung konzentrierst, dass du durch die Nase atmest, regelmäßig, verlangsamt, in den Bauch, vielleicht noch den Atemstrom wahrnimmst im Bereich der Nasenlöcher, hast du deine gesamte Aufmerksamkeit nur auf die Atmung gelenkt. Und dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit nicht mehr in der Zukunft, nicht mehr in der Vergangenheit und der Geist kommt vollkommen zur Ruhe. 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus, ganz gleichmäßig.
Und das mache ich dann 20 Minuten lang, oder?
Das reicht meistens, das 1-2 Minuten zu machen, um auch so einen Reset-Knopf zu drücken in dem Gehirn. Man sieht aber auch, dass die Gehirnwellen dabei wieder sich beruhigen und der Geist zur Ruhe kommt. Natürlich kannst du es länger machen, aber in der Regel dauert das nur ein paar Atemzüge, um so wirklich zur Ruhe zu kommen und das untertags immer wieder mal zu machen.
Okay, also auch zwischendurch im Büro, an der U-Bahn-Station.
Genau. Mhm. Einfach dich mit ein paar Atemzügen zu verbinden, um dich wieder zu zentrieren, um wieder zur Ruhe zu kommen. Das geht überall, kostet nichts, ist total effektiv.
Wahnsinn. Lieber Wolf, danke für deine Zeit. Das macht jetzt richtig Lust aufs Meditieren und auf dein Buch natürlich. Vielen, vielen Dank. Und jetzt fahre ich wieder zurück in das Bundesland, wo du herkommst, nach Oberösterreich.
Sehr schön.
Und freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen. Danke.
Ja, Wolf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.